Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Jawohl, und damit herzlich willkommen. Und ich kann gleich zu Anfang sagen, eigentlich hätte unsere Opener-Melodie diese hier sein müssen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, die Melodie, die wäre ein bisschen jugendfreundlicher gewesen als unser eigentlicher Opener, Fucking in the Bushes von Oasis. Aber sei es wie es ist, Löwenzahn, die Boomer von euch werden es noch kennen als vielleicht den Schulstundenersatz am Nachmittag vor dem Fernseher. Zumindest ich als Schlüsselkind habe das schmerzhaft oft geguckt. Thomas, der Titel Löwenzahn, die Melodie Löwenzahn passt eigentlich echt gut, ne?
Hallo Jan, hallo alle. Ja, es ist irgendwie eine komische Assoziation. Was hat uns da eigentlich geritten?
Ja, ne? Genau.
Diesen Titel festzulegen, zumal da ja auch noch ein Umlaut drin ist und so, der wirklich fünf Regelbrüche auf einmal. Hallo alle zusammen. Aber irgendwie blieb es uns doch im Kopf hängen. Also wir können ja mal erzählen, ein bisschen hinter den Kulissen. Eigentlich ist es entstanden Sonntag bei einem Telefonat aus so einem Lachflash raus, ja,
wenn wir wirklich
uns überlegt haben, was ist das passende Bild nach dieser langen Worum-Podcast-Pause, nach der englischen Woche, Spielausfall, Dortmund-Spiel, Frankfurt-Spiel mit allem Pipapo. Und irgendwie hatte ich dieses gute alte Löwenzahn-Intro mit Peter Lustig im Kopf. Kannst dich vielleicht dran erinnern? Die Melodie natürlich geil und es ist auch gar nicht mehr nur für die Alten, sondern wer jetzt kleine Kinder hat, ich glaube, das läuft immer noch seit über 40 Jahren im ZDF. Aber der Opener war immer so, dass in so einer 80er Jahre, ich sag mal, Buntstiftmaloptik aus so einem oder durch so grauen Stadtbeton, ja, so zarte grüne Pflänzchen durchbrachen irgendwie, ja. Und hier, da sprießte was raus und da hinten sprießte was raus und überall kam so ein bisschen was Grünes durch. Und da hatte ich so ein bisschen dieses Bild, hat mich da irgendwie eingefangen, weil ich fand, es passte so ein bisschen zu dieser komischen Werderwoche, mit dem einen Punkt zwar nur, aber auch da sprießte überall so ein bisschen Hoffnung raus, ja.
Ja, und vor allem, wir haben ja dann in dem Lachflash, so viel gehört ja auch zur Wahrheit, in dem Lachflash dann dieses Bild auch noch mit den geilsten Assoziationen zusätzlich ausgeschmückt, ja. Also, was ist jetzt, wenn jemand mit dem Fugenkratzer kommt und da alles wieder kaputt macht, ja, und die Sachen, oder irgendein Gift draufkippt auf das zarte Pflänzchen, was da hochkommt. Aber, und das passt ja total ins Bild, ja, genau das sind ja die Befürchtungen, die wir jetzt auch haben, und es ist auch noch nicht ausgeschlossen, dass, wenn man das mal auf Werder umlegt, eben genau dieses zarte Pflänzchen, was da irgendwie gerade zumindest im Ansatz wieder ein bisschen aufkeimt, jäh von irgendjemandem plattgetrampelt wird.
So.
Ja, und dann haben wir ja auch noch die Glyphosatkeule, die Assoziation gezogen zu unserem nächsten Gegner, Bayer Leverkusen. Also es hat alles in sich gegriffen und gepasst und haben gesagt, komm, das machen wir.
Ja, es war minutenlanges hysterisches Mädchenlachen von uns beiden. Ja. Wir fanden es zumindest witzig. Aber aber so ein bisschen war es ja schon so, ja. Also Werder Bremen, überall kommt so ein bisschen Leben durch die Ritzen, ja. Es war plötzlich doch schon in Dortmund der Horstball einigermaßen erkennbar. Wir haben wieder Chancen gehabt. Wir haben gegen Frankfurt sogar ein Stürmertor geschossen. Wir haben überhaupt einen Stürmer verpflichtet. Ja, das war ja auch noch genau alles in unserer kleinen Pause. Ja, gut, am Ende Ne? Auch das löwenzahnmäßig gegen Frankfurt gab es in Minute 1 dann gleich schon wieder die Gehwegplatte aus Beton, bam, auf den Kopf.
Ja. Auf den Kopf,
da
genau.
Waren wir dann erstmal wieder weg. Pusteblume sozusagen, auch das, schönes Bild. Aber dann während des Spiels kamen wir schon wieder überall raus. Und Gruß an Bia, Löwenzahn hat ja nun auch die Eigenschaft, es ist einfach nicht tot zu kriegen. Ja?
Ja.
So, es ist zwar sehr genügsam, auch das.
Die Kakerlake der Pflanzenwelt, so, muss man sagen. Ne?
Vielleicht zu genügsam und vielleicht trifft auch das ein bisschen auf Werder Bremen zu. So ein bisschen zu ambitionslose Pflanze. Aber du kriegst sie auch nicht tot, weißt du? Sie kommt immer wieder. Trotz.
Ihr merkt, es hört nicht auf. Ja? Es hört nicht auf.
So, das Mittelfeld.
Das Assoziationsfeuerwerk.
So, Jinma, das war doch Photosynthese, der Mann, dass der endlich wieder getroffen hat. Bangula, du wunderschöne Blume. Also es war wirklich ein bisschen passt es noch, oder? Ist es jetzt sehr peinlich, dass wir am Sonntag...
Nein, aber ich denke gerade nochmal, oh Gott, was haben wir getan? Da sprudelt dann das Kreativfeuerwerk, aber sei es wie es ist, ne? Also zur Wahrheit gehört dann auch, und das müssen wir dann als Bochum Podcast ja auch noch einmal festhalten, denn ja, es tut uns echt schrecklich leid, wir haben es einfach, wir hatten das ja schon so grob angerissen in unserer letzten Folge, die ja vor dem ausgefallenen Hoffenheim-Spiel war, dass wir möglicherweise in der englischen Woche leichte Probleme haben werden aufzunehmen. Little did we know, dass also nicht nur Spielplan, sondern auch noch Dienstplanung dann dazu geführt hat, dass es einfach absolut nicht ging. Ja. So, deswegen nochmal mea culpa, oder was heißt eigentlich, egal. Es ist schwierig gewesen. Schwierig gewesen aufzunehmen. Und jetzt sitzen wir aber wieder hier und sagen, jetzt haben wir es hinbekommen. Jetzt haben wir uns auch hoffentlich ein bisschen Zeit genommen, um gebührend all das Revue passieren zu lassen, was jetzt in der Zeit, wo wir nicht aufgenommen haben, passiert ist. Ja. Und da ist Löwenzahn der perfekte Einstieg, denn das ist dann unterm Strich das, was wir jetzt, worauf wir uns, glaube ich, einigen können, wir beiden Hübschen, oder?
Also ich habe jetzt noch mal eben kurz drüber nachgedacht und ich bereue nichts.
Ja, gut.
Wir nehmen jetzt Löwenzahn. Löwenzahn und halten uns daran fest, und vielleicht ist es auch ein bisschen, und danke und Grüße an alle, an die beste Bubble der Welt aller Zeiten, die wieder mit vielen, vielen tollen Titelvorschlägen und Anregungen kam. Einen möchte ich rausheben, Monsieur Le Professeur, der sich Return of the Eichhörnchen gewünscht hatte nach dem Dortmund-Spiel, von wegen, wir müssen ja jetzt wie zu den Anfängen des Wurm-Podcasts, als wir noch Geschichten aus dem Bundesliga-Wald erzählt haben, Werder war das kleine Eichhörnchen, das Nuss für Nuss sammelt für den Klassenerhalt. Dahin gehen wir nicht zurück, aber...
Da wird ihm unsere Vorschaukarte bei Instagram sehr gefallen.
Ja, zumindest sind wir wieder im Bundesliga-Wald, vielleicht eher im Bereich Flora, aber immerhin.
Ja. Ja, also versuchen wir das Ganze doch mal aufzurollen. Wir haben jetzt uns auch entschieden, wir hatten das vorher besprochen, vor der Aufnahme, Dortmund, wissen wir alle noch, 2-0 verloren. Ich glaube, was wir aus diesem Spiel, 3-0, siehst du, guck mal, da ist, setzt schon wieder Delulu Siegert, setzt ihm schon wieder den Hut auf. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, Ergebnis war dann am Ende ein bisschen zu doll. Ja, denn die Leistung war über 60 Minuten wirklich in Ordnung, und das ist dann vielleicht auch schon mal die am Horizont zu sehende Brücke in das Frankfurt-Spiel, auf das wir dann genauer eingehen wollen. Nur so viel zu Dortmund. Ich glaube, als erstes Spiel nach der Winterpause, was dann ja durch das Hoffenheim-Spiel das erste Spiel war für Werder, kann man zumindest mal festhalten, es ist nicht zum Worst-Case-Szenario gekommen, es ist nicht so gekommen, wie wir es befürchtet hatten, sondern ganz im Gegenteil, an entscheidenden Punkten, wo wir uns im Vorfeld noch unsicher waren, wie wird das wohl, hat man zumindest sehen können, also Stichwort irgendwie, hat Horst Steffen die Kabine verloren, bricht diese Mannschaft mental auseinander, ist das Mannschaftsgefüge komplett in der Unwucht? Nein, wir können, glaube ich, auch schon mit dem Dortmund-Spiel sagen, dem ist nicht so, und dieser Eindruck, der hat sich dann ja letzten Endes durch das Frankfurt-Spiel auch verfestigt.
Ja, war so, und ich habe mich sehr gewundert, dass auch nach dem Dortmund-Spiel diese Diskussion dann noch weiterging, ne? Dass es dann hieß und Trainer raus und so, weil man 0-3 in Dortmund verloren hat. Da muss ich echt sagen, also wer das Spiel gesehen hat, der führt keine Trainerdiskussion mehr, denn da hat man, glaube ich, zumindest gesehen, diese Geschichte, er hat die Kabine verloren und da ist irgendwie, die ziehen nicht mehr an einem Strang. Das hat, glaube ich, schon die erste Halbzeit da in Dortmund widerlegt, auch wenn dann am Ende 0-3 stand. Aber
und wie es halt so oft auch ist, ne? Also es gibt ja dann auch noch diverse Schattierungen zwischen Schwarz und Weiß. Ja, und es kann ja durchaus sein, dass es in der Kabine, und das wäre auch nachvollziehbar, dass es in der Kabine Spieler gibt, die mit ihrer bisherigen Rolle nicht richtig zufrieden waren. Ja, aber das muss ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass alle den Laden komplett anzünden wollen, um den Trainer wegzubekommen. Sondern ja, Unzufriedenheit okay, aber dann vielleicht letzten Endes auch eine notwendige Maßnahme für Horst Steffen, um halt eben auch in seiner Rolle und in seinem Selbstverständnis authentisch zu bleiben.
Ja, und vielleicht auch einfach das Normalste der Welt, wenn du eine Mannschaft weiterentwickelst, dass du dann den 33-Jährigen nicht mehr mitnimmst, wenn du ein 18-jähriges Megatalent auf derselben Position hast. Das ist doch, glaube ich, das Normalste der Welt in einer Kader. Planung, ne? Ja, und so oder so, also, wir wollen uns da jetzt auch nicht allzu lange dran festhalten. Ich finde, wir haben da jetzt auch vor und in dieser englischen Woche genug über die Gefühle von Leonardo Bittencourt diskutiert. bei allem Respekt, aber das kann dann auch nicht mehr das große Thema sein. Und ich würde auch Leo empfehlen, muss ich mal sagen, jetzt diese wirklich vielleicht beste Station und längste Station seiner Karriere, nämlich bei uns, da jetzt nicht alles in Schutt und Asche zu legen durch so einen miesen Abgang, indem man sich dann als Kronzeuge für irgendwelche Krawallmedien da irgendwelche Spieleraufstände durchsteckt, die es so in der Form nicht, glaube ich, nicht gegeben hat.
Ne? Hast du das irgendwo gelesen, dass das so war? Dass das Bittencourt derjenige war, der irgendwas durchsteckt?
Nein, aber er war zumindest, lief viel darauf hinaus, dass das dann die Quelle war der Unzufriedenheit. Ne?
Okay, also ich habe das ehrlicherweise auch gar nicht unbedingt auf Leo bezogen, sondern vor allem auch auf, darüber hatten wir gesprochen, Marco Friedl, Romano Schmid und so. Muss man jetzt auch nicht mehr groß aufwaschen, denn zur Wahrheit gehört auch, sie spielen mittlerweile wieder auf Positionen, die ihn deutlich besser stehen und die ihnen deutlich besser passen, offensichtlich auch, denn sonst würden sie diese Leistungssteigerung nicht zeigen. Also insofern, ne? Much ado about nothing.
Ja,
Und das letzten Endes dann ja auch bestätigt durch die gesamte Teamleistung, einschließlich dieser beiden gerade genannten Spieler gegen Frankfurt.
Ja, so. Genau. Und das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Ne? Natürlich gibt es unzufriedene Spieler und natürlich war mit Sicherheit auch Marco Friedl nicht wirklich zufrieden, als er da links außen geparkt wurde. Und natürlich ist das ganze Team nicht zufrieden, wenn es nicht nur nicht gewinnt, sondern auch für alle augenscheinlich nicht die Leistung bringt, die es bringen könnte. Und das war ja definitiv so. Wenn wir jetzt mal einsteigen in diese englische Woche, und da sind wir dann wieder ein bisschen Richtung Löwenzahn unterwegs, ne, habe ich da schon den Step gesehen, den wir beide uns ja auch so sehr gewünscht haben.
Ja.
Nämlich, dass, war schon vor Weihnachten dann zu sehen, Trainer und Mannschaft das System korrigiert haben, ja, und auch Horst sich korrigiert hat, weg von seiner Viererkette zurück zum 3-5-2, 5-3-2, mit Marco wieder hinten. Und ich fand, die zweite entscheidende Veränderung, die man dann zum ersten Mal in Dortmund gesehen hat, war, Romano wieder eine Linie zurückzuziehen und ihn wieder ins Mittelfeld zu stellen, sodass wir wieder diesen Dreierblock Lienen, Stay und Schmid im Zentrum hatten. Puertas war raus, ja, das war der Unterschied zu den Spielen im Dezember. So, und das hat uns, und wir haben vorne mit zwei schnellen Stürmern dann gespielt, mit Grüll und Jinma, weil ja eben diese Flügelpositionen wegfielen. Und haben es durch diese Umstellung ja wirklich geschafft, genau das endlich abzuliefern, was wir uns immer gewünscht haben, nämlich dass Automatismen im Zentrum da sind, dass der Ball schnell und direkt gespielt wird und dass dann, und das hat man in Dortmund, und da dachte ich nach 10 Minuten, ey, endlich, Und dass das genau der Matchplan ist, über diese Kombination in der Mitte, dann Justin Ginmar genau diesen Spieler in genau diese Position zu bringen. Nämlich, ja. Und der lief in den ersten 15 Minuten dreimal alleine auf das Tor zu. Ja. Dreimal.
Bist du jetzt in Dortmund oder in Frankfurt?
Dortmund noch.
Ja. Ne?
So, das heißt, wenn wir da in Führung gehen, könnte selbst dieses Spiel anders laufen.
Da würde ich sogar drauf wetten.
Würde ich auch drauf wetten und weiß Justin auch selber, und das war ja wirklich teilweise kläglich, wie er diesen einen Lupfer da und so weiter.
Ja.
Egal.
Und auch nicht auf Stay querlegt. Alter, habe ich den Fernseher angeschrien, ey.
Richtig, das war gleich die erste, ne? Das ja, zweite, genau. Dann, da fängt er den Ball ab und legt ihn sich zu weit vor, ne, trifft die falsche Entscheidung, und das dritte Ding ist dann, da ist er durch. Und Kobel bleibt stehen und.
Und der Evelyn Lupfer, ja, okay. Lalala, nicht aufregen, so, Jan, nicht aufregen.
Müssen wir
nicht
drüber reden? Das Gute, was da bleibt, ist, dass ich dachte, ey, das ist genau der Matchplan und der geht auf. Zumindest die ersten 15 Minuten. Und da war ich schon mal total beruhigt. Auch wenn ich nach 20 Minuten wusste, wenn wir die Chancen vergeben, wir kriegen höchstens noch zwei davon. Ja. Wir haben eigentlich jetzt schon verloren, wenn wir die schon,
genau.
Oder? Das war mir irgendwie schon klar, und trotzdem war ich schon, war ich schon zufrieden.
Ja, also mir ging es dann eher, das hat man ja auch an unseren Tipps gesehen, ich habe da ehrlicherweise mit nichts gerechnet, ne? Aber genau das war's, dass man halt eben, ja, hinten raus haben wir uns dann wirklich schmerzhaft hinten reindrängen lassen. Du hast halt richtig gemerkt, dass das 2-0, was ja auch in der Druckphase von uns fällt,
richtig. Ja,
ist halt einfach der Stöpsel, den du rausziehst.
Ja.
So, ne? Und deswegen haben wir dann in der letzten halben Stunde kaum noch was von uns gesehen, aber ich halte mich halt eben dann, oder habe mich dann halt eben auch wirklich an dieser ersten Stunde festgehalten. Denn was du beschrieben hast, nämlich zum einen dieser bekannte Block im Mittelfeld, zum anderen aber auch wirklich das erste Mal, dass ich gleich an mehrfach in Situationen gedacht habe, ey, guck mal, das ist einstudiert.
Ja, genau.
Ja, also zum einen, wie sie sich gegen Dortmund, das hat man im Frankfurt-Spiel genauso gesehen, wie sie sich gegen Dortmund in bekannten und immer wieder erkennbaren Mustern gegen dieses Pressing gewehrt haben.
Ja, richtig.
Also den Ball auf den Außen zu spielen, dann mit einem Doppelpass in die Mitte zu kommen und so quasi das Pressing entkräftet zu haben, um dann sich umdrehen zu können und den Ball in die gegnerische Hälfte zu tragen. Und das fand ich beruhigend und hat mich auch gefreut, weil halt eben auch, was wie du es beschrieben hast, genau aus diesem Automatismus auch automatisch wieder Gefahr entsteht.
Richtig.
Ja, weil es halt einfach schneller geht. Es ist nicht mehr dieses, okay, wo muss ich jetzt hinlaufen und wo muss ich dann hinspielen, sondern es geht jetzt so langsam immer mehr in die Köpfe der Spieler über und dadurch geht es dann schneller und es wird flüssiger und dann wird es auch gefährlicher.
Exakt. So. Und das ist dann auch der Horstball, ne? Damit das gut aussieht, und auch wie gesagt, auch in Elversberg hat das gedauert, ne? Diese Abläufe reinzukriegen, und das fand ich wirklich einen extremen Sprung dann zum ersten Mal sichtbar in diesem Dortmund-Spiel, wo wir dann, wie gesagt, ey, wir könnten nach einer Viertelstunde 2-0 führen.
Ja.
So, und wenn man dann bedenkt, dass Dortmund ja in Führung geht dann die sind zum ersten Mal im Strafraum mit dieser Ecke und Stay lässt Schlotterberg weglaufen im Fünfer.
Ja, genau.
Und dann spielst du so gut gegen so eine Top-Mannschaft auswärts und kriegst dann so ein Pimmel-Standard-Tor. Natürlich wirklich bitter. Und trotzdem gab es in Dortmund zur Halbzeit, trotz 1-0-Führung, Pfiffe für die eigene Mannschaft.
Ja.
Ja, weil
Werder besser war.
Weil Werder besser war. So. Ja. Dann kriegen wir das zweite und können wir Dortmund auch gleich abschließen. Das ist, wie du eben schon richtig meintest, das ist der Dagger. So. Und dann darf man auch nicht vergessen, Borussia Dortmund hat nur gegen Bayern München in der Bundesliga verloren. Sonst kein einziges Spiel verloren. Die sind defensiv so stark und dann haben die uns natürlich einfach verhungern lassen mit der 2-0-Führung. Nico Kovac das einfach
souverän nach Hause gespielt, kann man sagen.
Unspektakulär, aber erfolgreich. So. Nichtsdestotrotz.
Ich möchte noch eine Sache sagen.
Ja, bitte.
Eine Sache sagen, weil sich das dann im Frankfurt-Spiel auch direkt fortsetzt und wiederfindet. Diese Automatismen, die wir gerade besprochen und beschrieben haben, ne, die bringen automatisch auch Justin Ginmar in sein Spiel, ne?
Richtig.
Weil durch schnellere Staffetten, durch schnelleres Überbrücken des Mittelfeldes, erwischst du die Abwehr viel unsortierter. Und das sind ja die Situationen, die Justin braucht.
Exakt.
Ne? Um ins Laufen zu kommen, um sie höher zu erwischen, um über das Tempo Druck auf die Ordnung der Abwehr auszuüben. Und das ist schon krass, dass wenn du es schaffst, das Spiel ein bisschen mehr nur in einer Nuance auf die Stärken von Justin auszurichten, ja, was für einen krassen Impact das auch auf die Gefahr hat.
Ja. So. Richtig. Ne? Und muss man sagen, Justin zwar chancentot, ja, 3 Dortmund, ja, und Frankfurt trifft da zwar, aber vergibt ja auch noch 2 und so. Aber ja, der wichtigere Punkt ist erstmal, dass er in die Situation reinkommt, ja. Und was er ja wirklich jetzt richtig gut drauf hat in den beiden Spielen oder drauf gehabt hat, ist, im richtigen Moment loszulaufen, in den richtigen Raum rein zu starten. Ja, also er ist trotz dieser riskanten, immer on the edge irgendwie warten, ist er ja selten abseits für den Bereich, wo er sich, ne, für diese Risikolaufwege in den freien Raum. Und er kommt immer wieder in die Situation. Und dieses Zusammenspiel, das dann auch im richtigen Moment in der Mitte durchgesteckt wird, das macht Fortschritte und ja, das gefällt mir gut.
Ja, finde ich auch. Und Hot Take, ne? Aber ich gehe auch fest davon aus, dass das jetzt erstmal die Konstellation sein wird, die wir sehen werden.
Ja, denke ich auch. Und wir können dann jetzt mal Dortmund abhaken, ne?
Ja.
Die, weil im Prinzip ist es ja eine Fortsetzung, dass Frankfurt Spiel, ne? Denn,
warte mal eben ganz kurz, Thomas, wir müssen einmal unterbrechen, hier muss jemand rein, eine Sekunde. Ja, haben wir uns gedacht, nehmen wir dann in dieser Folge anstatt der Jeopardy-Melodie, wenn wir denn dann unterbrochen werden, auch die Löwenzahn-Melodie als Pausenmelodie. So, wo waren wir stehen geblieben, lieber Thomas? Wir waren bei Justin Gin mal ins Laufen kriegen, wenn ich das mal so kurz zusammenfassen darf, oder?
Ja, was in Dortmund ganz gut geklappt hat, bis auf den Abschluss. Ja,
ja. Und, genau.
Gehen wir über die Justin-Brücke Richtung,
ja, sehr gut, ja,
Richtung Frankfurt. Denn da, und das war ja wirklich dann eigentlich die beste Erkenntnis dieser englischen Woche, hat man dann doch relativ, naja, obwohl schnell kann man nicht sagen, da gab es ja in der ersten Minute dann ja wieder die Betongehwegplatte auf dem Kopf erstmal.
Ja, ja, in der allerersten. Es war sogar, ich saß auf der Tribüne und es war ja wirklich noch nicht mal eine Minute gespielt.
Ja, ja, okay.
Das war so großartig. Echt.
Das möchte ich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher hören, was da für eine... Ja, was das für ein Downer gewesen sein muss. Lass mich kurz die Brücke zu Ende bauen, dass ich das nämlich gut fand, dass dann gegen Frankfurt zumindest ab der zweiten Minute, sagen wir mal so,
ja, gut,
Justin wieder in die Situation kam, Romano wieder der, ja, sag ich mal, Key Factor war da im zentralen Mittelfeld. Und dass es irgendwie wieder danach aussah, dass sie erstens den Horstball verstanden haben und zweitens auch wieder mehr laufen. So, trotzdem, in der ersten Minute gab es halt erstmal
den Nackenschlag.
Ja, kam, wie Sarkozy früher sagte, avec le Kercher. Mit dem Kercher wurde da das Unkraut noch vernichtet. Wie war das, ey? Erste Minute, ich war gebrochen kurz im Frogies.
Ja. Ey, und tut mir leid, ne? Also auch mit dem, ich meine, darfst du ja nicht vergessen, wir kommen ja dann auch mit genau diesem, was wir gerade irgendwie 20 Minuten besprochen haben, ne? Mit diesem Eindruck aus dem Dortmund-Spiel und ja, man sieht wieder ein bisschen, vielleicht ist das ja etwas, woran sie sich hochziehen können. Ja. Hoffentlich, jetzt spielen wir ja auch gegen eine Mannschaft, die ist jetzt gerade auch nicht so gut drauf und so. Und dann saßen Jens und ich da wirklich im Stadion vor Anpfiff und dachte so, ja, ey, vielleicht geht hier was, vielleicht können wir hier wirklich was rein. Wir müssen bloß, das erste Tor für uns muss früh fallen und dann können wir mal gucken und so. Und dann ist halt wirklich gefühlt Anstoß, Gegenzug, Flanke, zwei Leute kommen zu spät und es steht 1-0 und wir so, na toll.
Ey Mann, und es war halt wirklich auch wieder so eine Serie an Dingen, die richtig weh tun, ja. Dass du in der ersten Minute bist du nicht ganz da, dann bist du, dann kommt diese komische Flanke, die überhaupt nicht geschlagen werden darf, wenn man das vernünftig verteidigt. Genau. Ja, der Ball, da ist auch Schnee drauf und Yuki kommt trotzdem zu spät. Ja, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das da war, ne? Da links
die
vom
Die Kopfballablage in die Mitte, meinst du, auf Kalimuendo?
Ja. Mhm. Und wo dann Amos Pieper, der Mann, der wirkt, auf den eigentlich immer Verlass war, dann da auch noch so mies hingeht in diesen Zweikampf, dass die...
Ja, kommen alle drei zu spät. Es kommen alle drei zu spät. Alle sind noch irgendwie nicht da. Man muss dann aber auch sagen, also ja, sie kommen alle drei zu spät und das kann man besser machen, aber er macht das auch gut, ne? Den dann so zu loppen über Backhaus rüber ins lange Eck, das ist schon echt gut gemacht, alter Schwede.
Das ist gut gemacht. Und auch das gehört natürlich zur Wahrheit dazu, dass Frankfurt da vorne mit zwei absoluten Neulingen auflaufen musste. Die hatten ja eh schon verletzt, Burkhardt und so weiter, die wirklichen Sturmtanks, die da vorne hatten. Dann hatten sie ja Ebno Talib geholt aus Elversberg, hatten wir auch drüber gesprochen, ne? Und Spieler von Horst, den wir auch gerne gesehen hätten für 10 Millionen, der sich im Spiel davor sofort verletzt hat, also auch noch ausfiel. Und sind sie im Sturm aufgelaufen mit diesem Neuzugang Kalimuendo.
Ja, Muando oder so.
Der halt eine Rakete ist, den Eintracht Frankfurt einfach mal aus der Portokasse bezahlt.
Aber den haben sie von Nottingham geholt, ne? War das nicht so?
Genau. Und dieser Drittliga-Stürmer, den sie auch noch geholt haben, der Ebno Talib Bindestrich, noch komplizierterer Doppelname.
Der heißt Amaimouni Eshguyab. Oh. Amaimouni Eshguyab.
Du könntest mir jetzt viel erzählen.
Ja. Gesundheit.
Ja, Gesundheit. Gibt's das auch mit Reis? Ja. Aber so oder so, das hat uns natürlich auch in die Karten gespielt. Ne? Und dass die da halt auch ein bisschen verunsichert waren. Aber dennoch, Hut ab, Werder Bremen, und da war er wieder, der kleine Löwenzahn, der nicht tot zu kriegen ist, dass wir da nochmal zurückkommen.
Ja. Und uns davon auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, ne? Denn so bescheuert das klingt, vielleicht ist genau diese Tatsache auch etwas, was uns in die Karten gespielt hat, denn das gehört auch zur Wahrheit, ne? Wie Frankfurt auf dieses, also sich komplett zufrieden gibt mit diesem 1:0 erstmal, ne? Ja. Ist ja das Falscheste, was du im Weserstadion gegen Werder machen kannst.
Ja,
also da dann wirklich zu sagen, ja, so, und jetzt kommt mal. Ja, das ist ja genau, es ist ja genau das, und das wundert mich ehrlicherweise auch, dass sie da keine andere Marschroute ausgeben. Es ist genau das, womit du Werder eigentlich das Genick brechen kannst. Wenn du dann nochmal 10, 15 Minuten richtig mit Druck nachlegst, ne, und versuchst, ihnen das Genick zu brechen, haben sie komplett sein lassen, und so haben wir uns in Ruhe erstmal schütteln können und haben dann relativ schnell auch wieder in das gefunden, was sie sich offensichtlich vorgenommen hatten für das Spiel.
Genau, ne, also ich glaube auch, wir waren stärker mental und stabiler, als die gedacht haben. Ne? Ja. Und wenn die nicht selber in so einem zerrupften Zustand gewesen wären, hätten die das auch ganz anders zu Ende gespielt. Denk mal an das Hinspiel, ne? Da haben wir auch das Tor gekriegt, glaube ich, ne? Und dann am Ende 4 und waren damit noch ganz gut bedient. Gut, auch mit einem anderen Line-up noch, ne? Darf man auch nicht vergessen. Aber so oder so, war es dann am Ende. Ne, obwohl bei uns schon wieder die Lust am Untergang, auch nach dem 0-3 in Dortmund, immer noch herrschte und alles, und jetzt steigen wir ab und bla, und warum gewinnen wir denn nicht in Dortmund? Mhm. Und dann kommt da dieses wirklich starke Spiel gegen Frankfurt, das wir zwar auch nicht gewinnen am Ende, aber am Ende wird der Frankfurt-Trainer entlassen.
Ja, mal wieder.
Ist ja auch so eine geile Farce.
Ja. Mittlerweile ist es, also vor allem, weil es ja davor dann medial auch noch in diesem Rumgeraune hieß, so, eventuell Schicksalsspiel für einen der beiden Trainer und so. Bei Horst Steffen habe ich es ehrlicherweise noch nicht gesehen, dass da irgendwie was angestanden hätte, wenn Werder es jetzt irgendwie sang- und klanglos verloren hätte. Mhm. Aber ja, was du sagst und was wir eben auch gesagt haben, ne, schön zu sehen, beruhigend, also beruhigend, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil wir es nicht gewonnen haben, und beruhigend ist jetzt nicht, noch nicht viel, aber wenigstens gut zu sehen, dass sich genau das aus dem Dortmund-Spieler eben auch fortgesetzt hat und halt eben auch verstetigt hat, ne, weil Justin war genauso in genau dem Modus, in dem er auch in gegen Dortmund war. Er hat wieder seine Szenen bekommen aufgrund seines Selbstverständnisses. Er hat wieder seine Chancen gehabt. Er hat auch wieder eine Riesenchance am Anfang vergeben. Und ich habe dann ehrlicherweise auch gedacht, ey, jetzt geht das schon wieder los. Ja,
ja. Dachte ich auch, ja.
Wobei er das, die erste Chance, die macht er so, wie er eigentlich es gegen Dortmund auch hätte machen müssen, ne? Nämlich zu versuchen, den Ball humorlos flach in die Ecke zu drücken.
Den schiebt er links knapp vorbei, ne? Den
ersten. Genau, richtig. Schiebt er links, auch weil er unter Druck kommt, ne? Aber gegen Frankfurt hat er ja noch versucht zu lobben und hat noch versucht, das irgendwie eigensinnig zu machen.
In Dortmund, meine ich, Entschuldigung.
Und gegen Frankfurt sah das schon zielstrebiger aus und hat sich dann ja auch gleich in der zweiten Großchance direkt ausgezahlt, weil er den Ausgleich macht.
Nee, Gott sei Dank. Und ich habe mich, da ist mir auch wirklich mit der ganzen Familie Cinma mein Sozialpädagogenherz aufgegangen. Liebe Grüße. Mache ich jetzt in jeder Folge, glaube ich. Aber ey, wenn er den auch wieder verrissen hätte. Ey, irgendwann hinterlässt das ja auch was bei einem Stürmer, der dafür bezahlt wird, Tore zu schießen. Und wenn du dann in Dortmund 3 vergibst und die erste gegen Frankfurt auch wieder und du bist schon in Rückstand und dann macht er das Ding ja. So, und das war
und er macht das gut, ne?
Ja.
Also weil das ist ja gewitzt, wie er das macht, ne?
Ja, genau.
Weil er den Ball halt vorbeilegt.
Richtig, und das sieht technisch jetzt irgendwie auch ein bisschen holprig aus, wie er den da vorbeischiebt, aber es ist in der Situation genau die richtige Entscheidung und endlich mal die richtige Entscheidung getroffen. Und vielleicht hat ihm das geholfen, dass er in der Situation wenig Zeit zu überlegen hatte, sondern einfach was tun musste. Und instinktiv dann statt gedanklich abgeschlossen hat. Hat mich total gefreut. So.
Ja, und die beiden Szenen, das muss man auch erwähnen, weil man es von Werder bislang wirklich selten gesehen hat in dieser Saison. Beide Szenen, also sowohl die Großchance als auch das Tor, entstehen durch geile Spielzüge. Ja. Durch wirklich gute Spielzüge. Der zum Tor ist noch ein bisschen schöner, der zur Großchance ist aber mit der Pass ist noch geiler, weil Stay den mit aus vollem Lauf mit dem Außenriss spielt und den Laufweg von Justin offenbar genau kennt, ne?
Genau.
Und dann ist das Tor, da kommt genau das ins Spiel, was du gerade schon einmal gesagt hast. Justin weiß jetzt, wann er starten muss.
Ja.
Und der Pass von Sugawara ist Granate. Den kannst du nicht anders spielen.
Ja.
Ja, zu lang hat der Torwart ihn, zu kurz geht er dem Abwehrspieler in die Füße. Wirklich klasse.
Ja.
Und den macht er wirklich gut, ne, weil er kreuzt den Gegenspieler, er kriegt noch einen Kontakt, der ihn so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt, und in diesem aus dem Gleichgewicht schafft er es trotzdem noch, den Ball gewitzt an Kauasantos vorbeizulegen. Und das hat mich tierisch gefreut. Auch Mega-Explosion im Stadion.
Ja.
Geil, echt geil.
Ja, genau. Und das ist genau mein Call. Ne? Er kommt ein bisschen aus dem Gleichgewicht und deswegen kann er nicht mehr überlegen, was er macht, sondern er muss irgendwas tun. Und das war, glaube ich, der Schlüssel, dass der Ball reingeht. Und er meinte danach im Interview, das war ja, sein Gegenspieler war Collins, den er noch kennt von früher. Er meinte auch so, den kenne ich noch, der auch mega schnell. Deswegen habe ich gekreuzt.
Ja.
So. Und man denkt, ja, da spricht ein Stürmer mit mir. Wie geil ist das denn? Ja. Und wie gesagt, auch zu dem Pass von Yuki, ey, der sensationell geil war, gehört aber auch, dass du auch da im richtigen Moment loslaufen musst.
Ja, genau.
Und das macht er einfach gut. Und das sind genau die Automatismen, glaube ich, auf die auch Horst und alle so sehnlich gewartet haben, dass da eine Selbstverständlichkeit reinkommt. Sag noch mal eben ganz kurz, ne, nach dem 0-1 im Stadion, wie hat sich das angefühlt? Pfiffe gab's nicht, ne? Nur so ein.
Nee, aber sehr still. Ja, ja, es war richtig so dieses, ey, das meint ihr doch nicht ernst.
Ja,
hast richtig gemerkt. So, ne?
Ja.
Zumal die Ostkurve auch noch gar nicht richtig im Modus war, weil die noch irgendwie gerade ihre ja mega geile Choreo wieder abgebaut haben. Diese Hypnotized by the Lights mit diesem großen Werder-Fan, der so hypnotisierte Augen hat, die rot flackerten. Das sah mega geil aus.
Mega geil.
Und ja, also war halt deswegen der komplette Downer und der komplette Abräumer. Und ehrlicherweise, es war halt auch schon in der Szene und in dem Tor zu sehen, ja, einfach drei Leute nacheinander gepennt. Ja. Noch nicht mit dem Kopf auf dem Platz gewesen.
Ja.
So. Umso mehr hat es uns echt dann auch gefreut. Und so hat Werder dann auch das Stadion eigentlich sofort wieder auf die Seite gezogen, indem sie dann einfach weitergemacht haben.
Da will ich noch mal ein bisschen mehr, gib mir mal ein bisschen Atmosphäre, wie da die erste Halbzeit dann gelaufen ist. Weil Werder musste sich auch schütteln und hat es dann aber relativ schnell geschafft, auch wie du eben richtig meintest, weil Frankfurt taktisch komplett das Falsche gemacht hat, nämlich nicht den Deckel drauf gemacht hat, sondern uns halt kommen lassen und uns wieder stark gemacht hat. Wie hat sich das angefühlt im Stadion?
Ja, also im Prinzip so wie auch gerade schon so kurz beschrieben, ne? Also du hast halt relativ schnell gesehen, dass in bestimmten Situationen einfach mittlerweile bestimmte Abläufe wiedererkennbar waren und du auch gesehen, dass du halt sofort merkst, das ist was sie geübt haben.
Ja.
Ja? Also da ist nichts Intuitives gewesen, sondern du hast in bestimmten Situationen gemerkt, die machen gerade das, was sie jetzt offenbar in den letzten Wochen immer wieder gemacht haben. Das sieht so aus, als wenn die das kennen, was die da gerade machen.
Ja.
Also Stichwort ist immer auch dieses, wenn du die Spieler an der Außenlinie siehst und sie da unter Druck geraten, dass sie es mittlerweile in bestimmten Abläufen immer mit demselben Trick schaffen, nämlich mit einem kurzen Doppelpass an der Außenlinie, um den ballbesitzenden Spieler frei zu bekommen, der sich aufdrehen kann, um das Spiel wieder vor sich zu haben.
Ja.
So, und es war einfach gut und schön zu sehen und fernab davon, dass eben bestimmte Sachen einfach besser geklappt haben und sie dadurch ja auch automatisch mehr Offensivaktionen hatten, hast du einfach auch an bestimmten Situationen gemerkt, dass die Spieler verstanden haben, wie sie das Stadion wieder auf ihre Seite bekommen und dazu gehören dann halt eben auch so profane Sachen wie eine schöne Grätsche an der Außenlinie, ja, wo du die Tribüne sofort auf deine Seite ziehst, indem halt einfach dann auch das gesamte Stadion laut aufschreit und jubelt, weil einfach nur jemand den Gegner an der Außenlinie eben nicht vorbeikommen lässt, sondern abgrätscht.
Ja.
So, und das ist ja dann eine wirklich immer noch super funktionierende Chemie zwischen Weserstadion und Mannschaft, dass die Mannschaft relativ gut weiß, wir brauchen hier nur zwei, drei gute Aktionen und das heißt gar nicht große Torchancen, sondern einfach nur zwei, drei gute Aktionen, die signalisieren dem Stadion, wir wollen hier gerade, und dann hast du die Fans sofort wieder auf deiner Seite.
Ja, und das ist voll.
Und so fühlt es sich auch an.
Aufgegangen und Gott sei Dank haben wir so tolle Fans, die das auch spüren und genau wissen, wenn wir jetzt nach einer Minute anfangen zu pfeifen, dann brechen wir unser eigenes Team. Ne? Und man hat halt wirklich gesehen, und das ist vielleicht auch die Entwicklung aus Dortmund schon, mir zumindest aufgefallen, dass ich dachte, das Team glaubt wieder auch an das, was es da machen soll. Ja, zumindest mehr als in den Wochen vorher, wo ja doch auch das Selbstvertrauen teilweise fehlte. Ne? Dann ging es 1-1, ging es in die Pause, ne?
Ja, und sie kommen dann ja auch eigentlich mit genau demselben Selbstverständnis wieder aus der Kabine.
Ja.
Ne? Also sie kommen auf den Platz, sie machen auch wieder Druck, sie haben ein Übergewicht und fangen sich dann wieder so ein Dulli-Tor.
Ja, genau.
Also wirklich, also was für ein, also ich habe danach auch noch diverse Zusammenfassungen gesehen und so diese ganzen DAZN-Leute, die auch live im Stadion waren, so Martin Harnik und so, haben sich auch alle überschlagen, wie gut Collins das macht und den Abschluss kannst du nur so und nicht anders machen und so. Das passiert nur, weil Werder wieder an drei Stellen pennt.
Ja, das stimmt. In dem Fall geht, denke ich mal, das Gegentor, der Fehler, ja, wenn man das so nennen kann, einmal der Pass von Friedl auf Isaac Schmidt ist schon, ich sag mal, dornige Chancen für Isaac, was er mit diesem Ball anfangen soll. Und dann nimmt er ihn natürlich auch überhaupt nicht gut an, ne? Und macht im Prinzip ja zwei Fehler. Er hat ihn dann ja auch nochmal, dann springt er wieder weg und so.
Ja.
Und Frankfurt führt plötzlich wieder und weiß gar nicht, wie es zu seinem Glück gekommen ist. So, und wir haben wieder den Fugenkratzer da.
Ja, guck mal, und Collins, der Torschütze, ist derjenige, der den Zweikampf gegen Schmidt gewinnt.
Ja, der durchläuft, ne?
Der dann durchläuft, genau.
Ja.
Ne? Und dann wird der Ball wirklich ja, also auch noch, der ist ja auch noch gefühlt 10 Sekunden in der Luft. Der wird ja einfach nur hoch in den 16er gelegt und dann machen Friedl und Pieper den Klassiker, nimm du ihn, ich hab ihn sicher.
Ja, das kam dann auch noch dazu.
Ja.
War so, aber man muss halt auch sagen, ne? Solche Gegentore, wette ich mit dir, werden wir noch häufiger kriegen. Weil Das sind ja genau diese Hochrisikobälle hinten rauszuspielen, auf denen der Horstball auch basiert. Ja, wenn man sich anguckt, dass wir ein Tor geschossen haben, wo wir auch mit Risiko, ich glaube, da haben wir hinten aufgebaut mit Isaac Schmidt, mit einem Querpass durch einen eigenen Fünfer. Ja, so, und haben versucht, das spielerisch zu lösen. Und es war so viel Risiko dabei. Wenn wir durchkommen, ja, wenn Schmied in der Mitte oder Stay oder so sich im richtigen Moment aufdreht und vorne Justin startet, haben wir Wiese vor uns, ja. Aber wenn sobald einer den Ball springen lässt oder nicht in dem Raum steht, wo er aber stehen soll, wo der Ball hinkommt, ja, wie das vorher bei einigen Spielen war, wo Puertas noch da war, dann ist bei uns hinten offen, ne? So, ja. Und das ist eben das große Risiko am Horstball, wo ich glaube, dass Horst gegen Frankfurt gesagt hat, versucht mal ein bisschen mehr. Und in den Spielen, die eher so mau waren, weißt du, Ende letzten Jahres 0-0 und nichts nach vorne und so, wo er gesagt hat, macht man doch nicht so riskant. Ja. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ne? Aber diese Risikobälle, glaube ich, da werden wir noch ein paar Situationen haben.
Ja, und trotzdem, ich finde es ganz komisch, ne, weil wir haben das in den letzten Folgen, haben wir das auch oft gesagt und viel besprochen, und ich finde das komischerweise, ich fand das auch im Frankfurt-Spiel und ich finde es immer noch, auf eine ganz komische Art und Weise gefällt mir die Leistung von Pieper, von Friedel, von Koulibaly, die gefallen mir individuell alle in den Spielen immer okay, ich finde die immer gut.
Ja.
Ne? Und trotzdem sind wir die zweitschlechteste Abwehr der Liga. Ja, und gehen regelmäßig aus solchen Spielen mit 3 Gegentoren raus, wo du einfach irgendwie mittlerweile, wir sind die drittschlechteste Abwehr, nee, die viertschlechteste Abwehr der Liga. Egal. Also wir gehören auf jeden Fall zum unteren Tabellendrittel abwehrtechnisch. Und das matcht einfach nicht mit meiner Wahrnehmung, ob unsere Abwehrleistungen so, ne?
Was natürlich daran liegt, dass wir ja jetzt noch nicht lange wieder in dieser Dreierkettenkonstellation spielen, also viele Gegentore ja auch noch gefallen sind in den Spielen davor, ne, darf man ja nicht vergessen. Und es liegt halt aber auch daran, dass es eigentlich schon verdammt riskant ist. Auch wenn du dir den Aufbau anguckst gegen Frankfurt, die uns ja auch pressen wollten, ja. Und wie gesagt, ja, mit Collins zum Beispiel auch erfolgreich waren damit einmal. Ja. Aber wenn du dir da die Statik anguckst, wie wir gestanden haben, Friedel in der Mitte, ja, war aber weit und breit nur Sennelin noch in seiner Nähe im Zentrum, und Koulibaly und Pieper standen ja fast an den Außenlinien. Ja? Mhm. Die haben so weit auseinandergezogen, unsere letzte Reihe, dass Frankfurt...
Ja, weil sie doch im Spielaufbau waren, ne?
Ja, und Frankfurt musste dadurch nach außen anlaufen, ne? Ja. Uns anlaufen, und dadurch sind dann Räume aufgegangen, die wir dann entweder mit einem flachen Pass in die Mitte und dann springen lassen, was wir eben gesagt haben, oder jemand kam und es war eine Außenverteidigerposition offen. Also Yuki war durch oder Schmidt kam durch. Das haben wir verdammt schlau gemacht, und das ist, denke ich mal, eine Entwicklung nach vorne, dass wir da, ja, aber wie gesagt, viel Risiko, aber eine Idee.
Ja, und auch da gehört dann jetzt wieder dazu zu sagen, bin ich komplett dabei, und da kann man sich auch wirklich dann, weil es halt eben auch zu dem ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt kommt, weil es wieder in eine Druckphase von Werder passiert, das Gegentor. Mhm. Und trotzdem kann man für dieses Spiel auch festhalten, sie haben es dann nochmal geschafft, sich wieder zu schütteln, ne, und wiederzukommen.
Ja.
Und dann spätestens mit der Einwechslung von Bangula, dann ist ja auch nochmal wirklich nochmal deutlich mehr Druck entstanden.
Ja.
Also die Wahrnehmung im Stadion war ohnehin schon so, dass Werder Frankfurt gefühlt auch vor der Einwechslung von Bangula Frankfurt einfach echt hinten reindrückt.
Ja.
So, ne?
Das war ja und, auch so.
Ja. Und mit der Einwechslung von Banks kam dann halt einfach nochmal der Chaosfaktor dazu, der dann final die Löcher aufgerissen hat, die dann auch wirklich zu dem Doppelschlag geführt haben.
Richtig, ne? Erstmal vorher kam ja noch Milosevic, der sich gleich mit einem Tor eingeführt hat, ja, im ersten Spiel. Auch eine geile Kombination. Pass auch vom Bangula, glaube ich, ne, in die Tiefe, und Romano schirmt den geil ab, hält den Ball, legt ihn zurück und macht den Weg frei. Ja. Und Milosevic macht das auch schlau. Der sah, glaube ich, leichter aus, als er eigentlich war, aber er war nicht viel Platz, den er so überlegt durchzuschieben. Ich hatte einen super Eindruck von dem.
Muss dir mal die Zeitlupe angucken, aus der Perspektive, wo man Schmid und Milosevic sieht. Da sieht man nämlich sehr gut, als Schmid an den Ball kommt und quasi, er kreuzt ja auch Milosevic, ne?
Ja.
Und in dem Moment, wo Schmid an den Ball kommt, siehst du, dass Milosevic nicht nachlässt, sondern er setzt den Sprint an im Kreuzweg, um genau dort rauszukommen, wo er am Ende rauskommt.
Ja.
Ne? Also schlau im Sinne von nicht irgendwie abgeschaltet, sondern immer in der Situation geblieben, auch wenn er den Ball direkt erstmal nicht hatte.
Ja.
Und ich fand ihn überhaupt auch wirklich gut, weil er einfach giftig ist. Ne? Also er hat im Anlaufen, hast du genau gesehen, er hat verstanden, was seine Aufgabe ist.
Ja.
Das wirkte manchmal noch ein bisschen unkoordiniert, aber auf jeden Fall mit dem Herz in der Hand. Ne? Total geil. Und er hat dann halt eben, dann machst du dein erstes Spiel, machst dein erstes Tor direkt vor der Ostkurve und dann auch noch den Führungstreffer gegen Frankfurt. Das geht schlechter, einstandtechnisch.
Das hätte der Siegtreffer auch noch sein können, sein müssen ja eigentlich, ne? Wo du das Ding drehst. Er hat auch ein paar Kopfballduelle gewonnen, er hat sich ich habe irgendwie ein gutes Gefühl bei dem. Ich glaube, das ist ein Spieler, der uns wirklich jetzt in der Rückrunde helfen wird, weil er auch erst 20 ist, aber irgendwie besseres Raumgefühl hat, habe ich mir zumindest eingebildet. Er hat mehr diesen Stürmer-Instinkt.
Er hat, das wirkt selbstverständlicher, als das bei Kicke zum Beispiel der Fall gewesen ist. Ne?
Ja. Game-Changer Bangula, ne? Er spielt den Pass und vorher tritt er diesen geilen Freistoß zum...
Genau, da wollte ich gerade hin, ne? Also, weil, mein Satz wäre gewesen, wir müssen über den Bangula reden.
Ja,
Weil habe ich selten in den letzten Monaten mal das Gefühl gehabt, dass ein Einwechselspieler so einen nachhaltigen Impact auf ein Spiel hat von uns.
Ja.
Ne? Und das Game Changer ist genau das richtige Wort. Da war ja sofort Alarm. Ich glaube, der hat in der kurzen Zeit, in der er gespielt hat, glaube ich, 2 oder 3 gelbe Karten provoziert für den Gegner.
Ja, richtig.
Ja, er hat den Freistoß rausgeholt, der zum 2:2 führt, hat den Freistoß getreten, der zum 2:2 führt, hat den Todespass auf Schmid gespielt, der zum 3:2 führt.
Ja.
Also das ist schon, der hatte ja Geburtstag gehabt, ne? Das fand ich ja so meinte ich noch zu Jensen, als er eingewechselt wurde. Oh, guck mal, da kommt das Geburtstagskind. Würde mich nicht wundern, wenn der jetzt richtig aufdreht. So.
Ja.
Ja. Also wirklich beeindruckend, ne? Auch einfach, wie er an der Außenlinie klebend es schafft, 1-2 Frankfurter immer zu vernaschen und in die Tiefe zu kommen. Ja. So gut.
Ja, super, super gut und auf jeden Fall Gamechanger sozusagen in dem Spiel. Aber man muss natürlich auch über die letzte Aktion reden, denn dass wir da noch das 3-3 kriegen, liegt natürlich auch mit an ihm, ja, muss man sagen.
Ja.
Kann man natürlich sagen, Welpenschutz und warum muss der verteidigen und so. Ja, aber man muss als Profi in der Bundesliga verteidigen. Es ist so. Ne? Und wenn man 3-2 führt und den Heimsieg, dann muss man. Also er darf da niemals, wir erinnern uns, Frankfurt hat den Ball rechts, Bangula verteidigt da einen Frankfurter 1-1. Und es ist wirklich die Nachspielzeit ist schon so gut wie abgelaufen und er muss den nur ins Seiten ausklären oder von mir aus zur Ecke oder ein Foul spielen. Egal, ja. Auch auf dem ruhenden Ball, du weißt, das ist die letzte Aktion, kann sich die Abwehr vorbereiten. Aber er darf nie im Leben, darf er den Gegenspieler durchlassen und passen lassen. Das gehört leider zur Wahrheit auch dazu. Und ich glaube, das sind auch Dinge, wo man sagt, der muss doch immer spielen. Ja, wenn es nur um die Offensive gehen würde, natürlich, ja, aber Bundesliga ist nicht nur Offensive und ich glaube, an solchen Situationen konnte ich dann verstehen, warum ein Trainer sagt,
Naja, und das Dilemma ist natürlich auch, ne, mit der Rückkehr zur Dreier- beziehungsweise Fünferkette, ja, und mehr Stabilität und Sicherheit im Defensivverbund, ja, wechselst du aber auch in ein System, in dem es die Rolle für einen Bangula eigentlich nicht mehr gibt.
Auf
der Schiene hat er im 5-3-2 diese Defensivaufgaben, die du gerade kritisiert hast und die er noch nicht gut kann. Nee,
das ist auch nicht seine Rolle eigentlich, ne?
Ja, genau, ne? Exakt, bin ich zu 100% bei dir, aber in einem 5-3-2 Zweiersturm kann er seine Stärken auch nicht zu 100% ausspielen.
Hm, ja,
hm. Ja. Und im Mittelfeld ist kein Platz für ihn, weil du diesen besagten Dreierblock hast, den du nicht auseinandernehmen willst mit Linen, Stay und Schmied. Hm. Ja.
Na, über Schmied, also, müssen wir gleich nochmal reden in Sachen Transfer, aber...
Ja, ja, aber da müssten, also das finde ich, das ist ein Dilemma, wo mich mal wirklich interessiert, wie er das lösen will. Denn, und Spoiler, das werden wir dann bei Rate die Aufstellung für Leverkusen auch nochmal sehen, in meinen Augen kannst du nach der Leistung Bangula nicht rauslassen.
Ja. Ja.
Ja, das ist einfach, wie du sagst, Game Changer. So.
Ist so, allerdings, wie gesagt, ne, bei der 3-3 Situation, das will ich nur nochmal sagen, hat man dann vielleicht auch gesehen, warum man da nicht voller Euphorie sagt, du machst jedes Spiel von Anfang an, weil wenn dir sowas dann passiert beim Verteidigen in der 14. Minute, ne, und du gerätst dadurch in Rückstand, ist es auch ärgerlich. Und man hat danach gesehen, wie Jens Day stinksauer war, direkt nach Abpfiff und auf Horst eingeredet hat und Horst ihn beruhigt hat und so. Und Jens Day immer zur Eckfahne zeigte und ich mir doch relativ sicher war, dass er sich aufgeregt hat über diese eine Szene. Warum macht er da nicht zu? Warum lässt er den da durch und so? Und Horst immer
meinte... Oder er hat sich über den Linienrichter aufgeregt, der da die Fahne hochhebt und dann letzten Endes dafür sorgt, dass die Werder-Spieler im Kopf eine Sekunde zu früh abschalten.
Ohne Witz, ich dachte auch, Spiel ist unterbrochen. Ich war sicher.
Ja, wir haben alle durchgeatmet, als der Ball im Netz zappelte und wir gesehen haben, oh, guck mal, die Fahne ist längst oben. Ja. Der gesamte Block war so, zum Glück. Ja, und dann haben sie es überprüft. Ja.
Ärgerlich und völlig unverdient, auch wenn danach bei der Trainer-PK habe ich gelernt, was ein 6-Punkte, das muss ein 6-Punkte-Spiel gewesen sein, weil beide Teams haben einen Punkt geholt mit dem Unentschieden und beide Trainer meinten, wir haben 2 verloren. Mach zusammen 6.
Ja. Ja. Ganz kurz nur, ist jetzt dann vielleicht auch eine Vermutung. Nee, jetzt habe ich den Faden verloren. Sorry. Ich komme noch mal rein. Dum, 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 dum. Tür zu, Tür auf. So.
Wir waren auf
ja, sag ruhig.
Wir waren auf der Suche nach einer Position für Bangula, aber ich will dich erstmal ausreden lassen.
Ja, nee, es gibt nichts auszureden, denn ich habe den Faden nach wie vor nicht wiedergefunden. Deswegen bin ich dir dankbar dafür, dass du das Thema Bangula nochmal anschneidest. Banks, ich glaube, dass er auf ihn gegen Leverkusen eigentlich nicht verzichten kann. Alleine, wie sähe das dann aus?
Ja. Ne?
Also in der Konstellation. Im Optimalfall, und ich würde es so gerne einfach einmal sehen, wäre halt meine Konstellation, die ich in der Offensive gerne mal sehen würde, zumindest im vorderen Block eben genau Linen, Schmied, Stay und dann vorne Bangula, Milosevic, Njinma. Aber das geht halt nur mit 4er-Kette.
Ja.
So.
Ja, das ist jetzt natürlich auch, ne, da muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen, mit wen man da wie und wofür kritisiert. Ja. Ne? Natürlich gibt es Argumente zu sagen, Bangula muss doch nach dieser Leistung von Anfang an spielen. Ja, ne? Du sagst richtig, seine Position, für die er geholt wurde, die gibt es in dieser Form nicht mehr, weil aber die Mannschaft ja selber das System wieder ändern wollte auch, ja, so, und alle haben gesagt, Friedel soll nicht mehr Linksverteidiger spielen, Reaktion, Dreierkette, ja, so, durch diese Dreierkette ist das Mittelfeld anders aufgeteilt und es gibt diese klassische Bangula-Position nicht mehr, das heißt, Bangula muss spielen und Friedel muss in der Mitte, beides zusammen ist schwierig.
Wird schwer, ja. Ich kann dir übrigens sagen, nochmal einmal, ist dir das auch aufgefallen, in der ersten Halbzeit gegen Frankfurt, wie oft Koulibaly auf dem linken Flügel aufgetaucht ist, also auch offensiver auf dem linken Flügel aufgetaucht ist. Teilweise hat er immer wieder Schmidt überholt, wo ich dachte, so hoch.
Ja, genau, das macht er. War aber auch der Matchplan, ne? Rechts halt auch Pieper, der weit nach außen gezogen hat, um halt deren Pressing und deren Aufteilung durcheinander zu bringen. Na, wie gesagt, mega riskant, aber wenn es erstmal einstudiert ist, kann das auch ganz gut klappen. Ja. Ey, siehst du denn Bangula? Also ich glaube ja, Njinma ist auch gesetzt im Sturm nach dem Tor und er ist jetzt
auch,
der Go-To-Guy im Moment für unseren Status der Spielentwicklung ist er im Moment der Mann, den wir da vorne gebrauchen können. Milosevic ist aber, muss auch spielen von Anfang an.
Sehe ich auch so. Und deswegen bin ich mal wirklich sehr gespannt.
Ja.
Also ob das nicht dann vielleicht perspektivisch doch wieder ein 4-3-3 wird.
Ja, oder ob man, was ich auch durchaus verstehen könnte, auswärts in Leverkusen, Stichwort Defensivarbeit, Bangula draußen lässt
ja,
und als Joker
draußen lässt. Das kann sein.
Bringt.
Ja, das kann sein.
Ich glaube sogar, man tut ihm damit einen größeren Gefallen, als wenn man ihn da mit allen möglichen Aufträgen zu kleistert, ja. Ne? Und er dann sich eben nicht nur auf dieses schöne Spiel nach vorne wie gegen Frankfurt konzentrieren kann.
Aber ja. Jetzt, auch mit Blick auf die Uhr, ne?
Ja.
Wir haben auch noch ein paar Punkte. Ich würde ganz gerne trotzdem nochmal von dir wissen, wie du das einschätzt. Es gab ja viel Gerede und Gelabere darüber und Horst Steffen und macht das überhaupt noch Sinn und blablabla. Jetzt zum Ersten. Es klingt jetzt, glaube ich schon, diese Folge klingt schon so, dass wir erleichtert sind, dass Werder diese Entwicklung nimmt, die sie nehmen. Ja. Trotzdem gehen wir aus diesen beiden Spielen jetzt nach wie vor raus mit einem Punkt.
Ja.
Wir haben seit Anfang November nicht mehr gewonnen. So, ne?
Ja.
Auch an unsere kleine, aber vorhandene Ja-Aber-Fraktion in der besten Bubble der Welt aller Zeiten. Laufen wir Gefahr, da Augenwischerei zu betreiben? Es muss jetzt dann schon auch irgendwann endlich mal wieder mehr Zählbares kommen, oder nicht?
Klar, musst du auch wieder punkten, ne? Aber Dortmund, Frankfurt, ein Punkt, ey, das ist nicht schön und auch nicht überragend und auch noch keine Befreiung, aber es ist immerhin einigermaßen stabil. Und bei uns ging es ja überhaupt erst mal darum, wieder Basics, eine Spielidee aufs Feld zu bringen, hinter der sich auch alle versammeln können und wo auch alle wieder dran glauben. Ja, so, und klar müssen da jetzt Ergebnisse auch wieder kommen und Punkte kommen, aber für mich war jetzt erstmal der erste Step, hat der Horstball überhaupt noch eine Zukunft, ja? Kommt der da rein in die Köpfe, ja oder nein?
Und das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also wir können aber schon konstatieren, dass die Spiele Dortmund-Frankfurt die Trainerdiskussion um Horst Steffen erstmal beendet haben,
ja,
oder?
Also weiß ich nicht.
Wenn's überhaupt eine gab.
Ja, wir haben ja eh keine geführt, so noch nicht. Ich, wie das bei Leuten ist, die eine geführt, ja, weiß ich nicht. Also
ja, es ist, also sagen wir es mal so, während das Geraune über das Verhältnis Trainer-Mannschaft ja auch medial durchaus geführt worden ist, wenigstens dort ist es ruhiger geworden, sagen wir mal.
Ich auch eher.
Inklusive der ein oder anderen Relativierung der früheren Aussagen zum Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer.
Hashtag Erklärungsnot.
Ja.
Haben wir ja nie,
genau.
Nie gesagt. Gut, so oder so. Ich weiß nur noch mal darauf hin, wie das bei der Konkurrenz nach Trainerwechseln läuft. Wolfsburg, Gladbach, Mainz, Leverkusen, Augsburg. Ne? Also
überschaubar. Ne?
Überschaubar, und die haben noch dieselben Probleme und denselben Struggle und weiß ich nicht. Ich sehe uns da nicht irgendwie jetzt weit weg von der Entwicklung in Gladbach oder so. Und wenn man
so komisch das ist, ich glaube auch, diese beiden Spiele, auch wenn da kein Sieg bei rumgekommen ist, haben ein Stück weit erstmal für zumindest eine temporäre Beruhigung des Skandalpotenzials
des
rund um Werder gesorgt.
Umfeld, ja. Denke ich auch. Würde ich auch sagen.
Nichtsdestotrotz, jetzt versuche ich mal, und du weißt, du bist in Überleitungen deutlich besser, als ich das bin. Ich versuche jetzt trotzdem mal eine holprige. Ja. Unruhe kommt von einer anderen Seite allerdings dann wieder in den Verein hinein. Ist dir das aufgefallen? Die letzten Tage ist es in Sachen Transfergerüchten wieder erwartet nochmal echt laut geworden rund um Werder. Ja, was nicht zuletzt auch an einem gewissen Fabrizio Romano liegt, ja, seines Zeichens Transfer-Influencer, möchte man schon fast sagen. Ja,
ja.
Der nun vor 2 oder 3 Tagen mit der Aussage, Romano Schmid spreche über einen Wechsel zu Leeds United, für Aufsehen gesorgt hat. Und im selben Atemzug aber auch gleich mitgeteilt wurde, übrigens, Werder befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Kroaten Jagusic, ein 20-Jähriger. Ja, da habe ich erstmal mit den Ohren geschlackert, ne, dass auf einmal jetzt dann mehr oder weniger aus dem Nix vielleicht dann ja doch ein Romano Schmid-Abgang ansteht. Das ist dann so ein bisschen relativiert worden in den Tagen danach, können wir gleich mal besprechen, aber erstmal ganz grundsätzlich, lässt dich sowas in stoischer Ruhe zurück oder wirst du dann auch erstmal etwas unruhig, ob der Tatsache, dass da mutmaßlich einer unserer stärksten Spieler verkauft werden soll?
Ich fand, dass er auf jeden Fall einer unserer stärksten Spieler war in dieser Saison und auch jetzt vor allem in den letzten beiden Spielen in dieser neuen Rolle. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dadurch, dass es Fabrizio Romano war oder wie ich es abgekürzt habe, FB Fabrizio Bromano, entschuldige.
Ja, ja, ich vermisse dich auch, Schatz.
Bin halt bisschen Bromantiker, aber das von dem
kam. Romano Schmid.
Ja, aber ich habe es ernst genommen. Ich habe es sofort geglaubt. Ich dachte, das ist Fakt.
Ja.
Und ich konnte es mir auch vorstellen, weil das ja nicht irgendwie Pletti oder irgendein kroatisches Internetportal ist oder sonst irgend so eine Clickbait-KI-Maschine, die irgendwelche Gerüchte rauspupst die ganze Zeit. Sondern das ist ja wirklich jemand, der auch einen Ruf hat und der sowas ja nicht raushaut, wenn er diese Info nicht hat. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir sprechen ja nicht über irgendwelche Hinterwald-Dorftalente, sondern Romano Schmid hat, weiß ich nicht, ist WM-Teilnehmer, hat 50 Länderspiele für Österreich, großer Name. Der nimmt, Romano nimmt auch nicht einfach den Verein Leeds und haut das raus. Und auch dieses kroatische Megatalent, was ja scheinbar wirklich ein Megatalent sein soll, auch das ist ja jemand oder eine Personalie, wo ein Fabrizio Romano das nicht einfach leichtfertig raushaut. Und so richtig dementiert ist es auch noch nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass das noch kommen wird.
Ja, vorstellen kann ich mir das auch. Bei Jagusic bin ich so ein bisschen ratlos, weil auch das kam ja von Fabrizio Romano, dass Werder mit ihm in fortgeschrittenen Gesprächen ist. Übrigens, ich liebe auch das Worum dann wieder, ne? Ja, das Worum ist an bestimmten Punkten einfach wirklich ein toxischer Haufen geworden mittlerweile. Aber in diesen Transferphasen gibt's echt immer wieder Highlights, sodass dann Leute halt eben auch herausfinden, dieser Jagusic, der folgt Werder mittlerweile komplett random auf Instagram. So. Und daraus leiten dann einige wieder ab, ja, da ist bestimmt was im Busch und so. Aber ich finde es einfach witzig. Aber mal fernab davon, gilt als eines der größten kroatischen Talente und etwas verwunderlich. Dann hieß es auch im Nachgang, ja, jetzt sei RB Leipzig auch in den Poker mit eingestiegen und Dinamo Zagreb sei auch in den Poker mit eingestiegen. Muss man jetzt alles mal abwarten. Aber Fakt ist auch, und das ist dann auch nicht zuletzt vielleicht ein Verdienst von Horst Steffen, die Perspektive für junge Spieler, Spielzeit in einer starken Liga einzusammeln, ist Werder vielleicht derzeit eine der besten Adressen in Europa. Zu dem Hot Take würde ich mich, glaube ich, hinreißen lassen.
Und also wenn es Berichte gibt, Medienberichte, dass jetzt auch noch andere in den Poker eingestiegen sind, dann sage ich dir, dann wird es so kommen. Weil das ist dann ja schon die Berichterstattungsstufe, wo dann die Berater nochmal die Preise hochtreiben. Wir haben auch noch andere.
Genau.
Ne? Und dann wird die Sache am Laufen gehalten und so ganz tot dementiert ist das Ganze ja auch noch nicht. Ne? Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da was dran ist. Und das sind dann halt praktisch die 15 Millionen wurden da kolportiert, glaube ich, für Schmiedi, von denen, die sie, auf die sie ja schon im Sommer gehofft hatten. Und
Ja, wenn ich, aber nochmal eben deine Meinung dazu, ne? Weil ich finde es jetzt, ich finde die Idee an sich per se auch erstmal spannend, aber ist das nicht ein weiterer wirklich gewagter Poker-Move?
Ist es.
Wenn du jetzt einen der Leistungsträger wirklich auf einmal rausnimmst im laufenden Spielbetrieb und den ersetzt durch einen 20-Jährigen, der ohne Frage hoch veranlagt ist, aber der halt eben auch die Spielhärte einer solchen Liga noch überhaupt nicht kennt.
Ist so, aber zwei Sachen dazu. Erstens ist ja schon Puerta als potenzieller Nachfolger von Schmid geholt worden. Den haben wir ja auch noch. Also dieser kleine Kroate muss ja nicht sofort die ganze Last auf den Schultern tragen. Und zweitens liegt es natürlich auch an dem, was Romano will. Ne? Und wenn der schon im Sommer weg wollte und ja, Premier League ein Traum und jeder weiß, was man da verdienen kann und Werder hätte schon im Sommer 5 für 15 alles unterschrieben, ist das vielleicht von der Gemengelage so, dass alle Seiten sagen, okay, müssen wir so machen.
Ne? Ja, bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten. Und vielleicht können wir durch die anderen Gerichte auch noch einmal kurz durchreiten. Keke Top denkt angeblich darüber nach, den Verein zu verlassen. Ist noch offen, ob per Leihgeschäft oder als Verkauf. Es gibt wohl Interesse aus Darmstadt, mindestens für ein Leihgeschäft.
Aber
mal gucken, ja, aber.
Ja, aber Ausleihe nach Darmstadt in die zweite Liga, was ich super finden würde für Keke Top auch, weil wie gesagt, in der Bundesliga trifft er keinen Möbelwagen mehr im Moment. Aber das Ganze ja im Gedankenspiel zusammen mit einem Wechsel von Fraser Hornby, dem Darmstadt-Stürmer zu Werder, praktisch als zweitem, etwas erfahreneren Mann da noch vorne drin. Und wenn du dich recht erinnerst, den habe ich gefordert vor 2 Wochen oder mir gewünscht schon.
Aber um den Namen ist es ruhig geworden, ne? Also da liest man auch nichts mehr, was die Hornby-Geschichte angeht. Das müsste man dann jetzt wahrscheinlich wirklich einfach mal abwarten.
Oh, ich bin ganz schön Hornby, muss ich sagen.
Hornby. Name meine. Ja, Leo Bittencourt, eventuell doch schon im Winter weg.
Ja.
Angeblich bei Nürnberg im Gespräch.
Ja, why not?
Ja, also könnte ich mir für ihn auch gut vorstellen, hätte den willkommenen Side-Effekt, dass er dann in der Rückrunde nicht noch 3 Tore gegen Werder macht, wenn er auf sie trifft. Ja. Es heißt, Koulibaly wird im Sommer nicht mehr zu halten sein. Das halte ich allerdings auch für wahrscheinlich.
Ja.
Ja, aber entscheidend an dem Punkt dann vielleicht die Gerüchte darüber, dass mittlerweile europäische Topclubs ihn auf dem Zettel haben und daraus ein Wettbieten entstehen könnte, was uns, wie erhofft, dann die Kassen füllt.
Und er ja eventuell für die Elfenbeinküste, glaube ich, auch noch zur WM fahren könnte. Und dann natürlich den Marktwert nochmal nach oben treiben würde. Also ihn vor der WM abzugeben, ich glaube, da können wir warten, da wird der Preis automatisch weiter steigen, oder?
Da gehe ich auch von aus, dass es genauso kommen wird. Und? Was habe ich hier noch stehen? Und?
Eine Sache noch zum Thema, wie Transfergerüchte entstehen. Das sind nämlich nicht immer nur Berater. Manchmal sind es auch Mama und Papa und Onkel und Tante, wie im Fall der Familie Dingchi. Ja, die jetzt
da wollte ich gerade hin, genau. Ja,
medial Druck machen, weil er sich unwohl fühlt. Und so entstehen dann so Sätze in Medien, die dann verfangen, auch bei einigen Leuten, wo es dann heißt, es liegt nur noch an Werder.
Ja, genau. Man hört wirklich selten, ne, dass Werder sich überhaupt nicht dazu verhält und man aber aus der Dingschi-Richtung immer weiter hört. Also Werder wäre seine Wunschlösung. Ja. Er will unbedingt wieder zurück zu Werder. Ja. Werder ist mein Traumverein. Ja, dann kommt irgendwann ein Gerücht auf, Dingschi auch bei Köln im Gespräch und das Ding ist sofort tot, einfach weil Dingschi sagt, ich würde eigentlich am liebsten wieder zum Werder.
Ja, aber so kommen dann auch, so entstehen dann auch Legenden. Ne? Es liegt nur noch an Werder. Der Ding, weißt du, als sei der schon wieder zu Hause bei seinen Eltern im Kinderzimmer eingezogen und du müsstest ihn nur noch abholen und zum Fußballplatz fahren. Ja, dass der natürlich in Freiburg Summen verdient, ja, da spricht natürlich, es liegt nur noch an Werder. Ah ja.
Genau.
Weiß ich nicht.
Dann sag doch mal, was du Werder so bietest, wenn du unbedingt wieder hier spielen willst.
Also nur, freut mich ja sehr. Abgesehen davon, glaube ich, können wir den im Moment gar nicht so gut gebrauchen mit seinem
Profil. Nee, also ich bin ja immer ein Fan davon und ich freue mich auch darüber, wenn ehemalige Spieler sagen, oh, ich würde ja gerne wieder. Finde ich per se immer erstmal schön, aber genau richtig, ne? Es wäre halt derzeit komplett am Bedarf vorbei. Ja, und dafür mal eben, weil Freiburg lässt den ja auch jetzt nicht, die haben 5 Millionen für den bezahlt, ne? Ja. Oder so. Den lassen den ja jetzt auch nicht einfach für ein Appel und ein Ei ziehen oder sagen, Hauptsache bist von der Gehaltsliste runter. Ja. Also das ist, glaube ich, momentan sehr unwahrscheinlich, dass sich da irgendwie was bewegt.
Ja, so. Denke ich auch. Und ist aber auch schon ein bisschen peinlich, dass er ich sag's mal, Platz seine Eltern anruft und sagt, hier, mach mal ein bisschen Druck in Bremen. Ne? Mhm. Ich fühle mich hier nicht mehr so wohl. Aber ja, wie gesagt, so viel zum Thema Transfergerüchte. Und am Ende bleibt dann bei einigen Leuten, es lag nur noch an Werder, nicht mal das kriegt Fritz hin. Man denkt,
jetzt wechselt er wahrscheinlich wieder zu Heidenheim, macht wieder 13 Scorer in der Rückrunde und dann heißt es wieder, ey, sag mal, seid ihr dumm? Warum habt ihr den nicht wiedergeholt? Ja, egal. Also, ja. Und vielleicht als letztes noch, um die Causa Transfergeschehen nochmal zumindest jetzt für diesen Moment abzubinden. Mhm. Werder holt 2 vielversprechende Talente aus der Jugend vom VfL Wolfsburg.
Krass.
Die, also ich, du bekennst mich ja, alles unter Herren Profimannschaft kennt sich der Sieger nicht aus. Aber wenn man den Medien und den Insidern im Forum Glauben schenken kann, dann haben sie da 2 wirkliche Juwelen sich geangelt. So. Und auch da greift dann, glaube ich, wieder die Beobachtung, dass Jugendspieler bei Werder derzeit überproportional häufig Spielminuten sammeln können im Profibereich.
Ja, und das ist halt diese ganze neue Philosophie, ne, die halt praktisch, ja, wo Horst Steffen halt praktisch der entscheidende Faktor ist als Talententwickler, ne, so, dass sie halt mehr darauf achten, diesen talentierten Nachwuchs zu holen und den auszubilden und dann teuer zu verkaufen. Ne, das ist das neue Konzept. Und wie gesagt, das holpert halt am Anfang und auch junge Spieler machen Fehler. Auch Mio Backhaus hat eher ein mieses Spiel gemacht bisher, gegen Frankfurt für seine Verhältnisse. Aber das ist dann halt einfach mal so. Ne? So, das muss man dann halt nehmen und Geduld haben und dafür hat man dann mit etwas Glück einen riesigen Mehrwert, wenn man dann einen Koulibaly für, weiß ich nicht, ne, viel Geld verkauft.
Das glaube ich auch. Also ich finde es per se gut, dass Werder da offensichtlich in dem Bereich sehr aktiv ist, denn sie haben für den Sommer ja jetzt auch schon den noch 17-jährigen US-Jugendlichen verpflichtet. Und da scheinen sie sehr auf Zack zu sein, was da irgendwie die Vorkehrungen und die Aktivitäten für den nächsten Sommer schon angeht. Deswegen, da bin ich mal gespannt. Ja. Also da wird es sicherlich noch den einen oder anderen geben, von dem wir mindestens nochmal hören werden.
Vielleicht auch schlauer an Werders Stelle jetzt eher so in Richtung Oberstufe zu casten.
Ja.
Denn das, was Herr Jahns da in seiner ersten Rutsche angeschleppt hat, ist ja nun alles noch nicht Bundesliga-reif. Ne? Hansen Arön kurz vorm Abgang auch, da wird auch nochmal aufgeräumt im Kader. Skelly ist noch die Frage, ob er verliehen wird. Kicke Top haben wir drüber gesprochen. Auch Malatini auch noch keine 100%ige Innenverteidiger-Alternative auf Bundesliga-Niveau. Also die Neuaufstellung ist noch in der Mache und das dauert noch. Und ja, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen...
Ja, relativ underwhelming, wenn man so möchte.
Ist so. Ey, Dino Topmöller, 4. Trainer, das möchte ich nur noch erwähnen. Liebe Grüße an Werderfeuer at Blue Sky. Also frage nicht, was du für deine Bubble tun kannst, sondern was deine Bubble für dich tun kann. Ich hatte ihn beauftragt, das mal zu recherchieren, ja. Werder, absoluter Rekordhalter, was das Beenden von Trainerverträgen bei den anderen angeht, ja. Wir haben jetzt diese Saison schon 4 mit Dino Topmöller. Ja, statistisch gesehen haben, ich glaube, 24% aller unserer Gegner haben nach dem Duell gegen Werder ihren Trainer entlassen. So viel zum Thema Statistik.
Krass, echt.
Und auch in der All-Time-History irgendwie Werder jetzt irgendwie mit 16 abgeschossenen Trainern.
Mit Abstand führend, oder?
Mit Abstand vorne. Und ich sage mal so, wer weiß, danke, Werderfeuer, weist nochmal drauf hin, ist ein bisschen mit KI die Recherche, aber ich habe nachgeguckt, das stimmt soweit. Und jetzt ja die große Chance, ich sag mal, in Leverkusen kann Horst jetzt das Comeback von Xabi Alonso auf den Weg bringen.
Ja, du, ganz kurz, bevor wir da mit dem Körper reinspringen, wir brauchen nochmal ganz kurz die Löwenzahnmelodie, denn ich muss das Studio nochmal räumen.
Bis gleich.
Ja, bis gleich, ciao.
Löwenzahn. Ah, sprießt schon wieder Löwenzahnhoffnung durch den grauen Beton. Weißt du noch früher, Peter Lustig, wir haben ja viel gelernt. Immer. Leihgeschäfte, Transfers, kennt ihr nicht? Erkläre ich euch.
Ja, genau.
Ja. Auch das gehörte noch zu unserer, zu unserem Löwenzahn. Lachflash und ja, wir müssen es leider schieben. Ich sag's, wie es ist. Ich hatte letzte Woche viel zu tun, aber durch Zufall auch ein sehr interessantes Gespräch mit jemandem von Transfermarkt.de.
Ah ja.
Der übrigens auch Stammhörer ist. Beste Grüße.
Ach schön. Und schöne Grüße, bisschen, ja genau.
Der hat ein bisschen erzählt, wie das so abgelaufen ist mit Clemens Fritz und diesem Huch, wir dürfen ja doch noch leihen und ja und nein und doch nicht. Problem ist, wir haben uns beide noch keine abschließende Meinung dazu gebildet und uns läuft die verdammte Zeit weg. Deswegen habt Verständnis, wir schnacken nächste Folge drüber.
Wollte ich gerade sagen, ist ja dann auch eine Sache, ne, bekannt, dass Werder jetzt dann doch mehr leihen darf. Ist es schon seit Mitte Dezember aufgekommen, ist es jetzt nochmal, weil Werder Bremen bislang es nicht für nötig gehalten hat zu sagen, übrigens, wir sind von Transfermarkt.de darauf hingewiesen worden. Mhm. Deswegen, das interessiert mich wirklich mal. Das musst du dann in der nächsten Folge echt nochmal erzählen. Machen wir dann aber wirklich beim nächsten Mal.
Simon heißt der nette Kollege. Bis bald wieder im
Genau,
Frühjahr.
Schöne Grüße, ja.
Das war schön. Apropos Froggies, das wird mein warmer Fußballplatz am Samstag, wenn Werder Bremen spielt. Freitagabend bin ich beim Stadtderby.
Da hast mich ja sogar gefragt, ob ich nicht Lust habe mitzukommen. Ich kann leider nicht, verdammte Angst. Ja, aber das würde ich auch gerne mal sehen. Das stimmt, ey. Das wird bestimmt geil.
Hamburg wird brennen und man kann, glaube ich, im Stadion Millerntor bis nach Stelling die Angst riechen von beiden.
Ja, ja genau.
St. Pauli jetzt letzter, der HSV auch, ich sag mal, hält sich noch stabil, aber ist auch, schwankt auch ein bisschen, würde ich sagen. Wird hochspannend, arschkalt und wir reden über Werder Bremen. In Leverkusen, wir haben, wie gesagt, die große Chance, zwei Trainer bei einem Verein abzuschießen.
Ja, stimmt. Wir haben ja Ten Hag auch schon abgesägt. Ja, stimmt.
So, und auch da lass mich noch ein schlechtes Löwenzahnbild da rein klöppeln. Wenn du die Betonplatten überlebt hast und dann noch irgendwas sprießt, der nächste Gegner, vielleicht sogar der Endgegner, ist Glyphosat Leverkusen.
Ja, ja. Und man muss, wir haben mich auch schon gefragt, jetzt wo du das auch gesagt hast, so, ob der da abends vorm Einschlafen dran denkt? Jüllmann?
Also, wenn er nochmal die Wiederholung von dem Champions-League-Spiel in Piräus sich anguckt von gestern Abend, dann denke ich mal, nimmt er wahrscheinlich diese Gedanken auch mit ins Bett.
Ja, Anmerkung der Redaktion, welches Leverkusen 0-2 verloren hat.
Richtig. Ja, Leverkusen kommt, und da wiederhole ich ja auch immer schon die ganze Saison über, wann spielst du gegen welchen Gegner? Leverkusen kommt zur richtigen Zeit jetzt.
Ja, das stimmt. Wir müssen ja nach Leverkusen, deswegen kommen wir. Aber ja, ich bin bei dir. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass ich dachte so, oh nein, also unter Julmann finden die jetzt zur alten Stärke zurück. Die letzten Spiele haben das Gegenteil bewiesen. Ne? Sie haben jetzt, glaube ich, auch, haben die nicht auch eine Klatsche gegen Stuttgart gekriegt? Vor kurzem,
ja. Ziemlich deutlich. Die haben in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen. 0-2 Champions League, 1-4 gegen Stuttgart zu Hause und 1-0 in Hoffenheim.
In Hoffenheim verloren. Ja gut, ist auch keine Laufkundschaft da, aber Piräus macht mir Hoffnung.
Ja, und wir hatten ja auch keine Laufkundschaft bisher als Gegner. Und bei denen merkt man wirklich doch ziemlich stark, dass der Afrika-Cup mit 4 Abstellungen hat da ganz schön den Kader zerrissen, sag ich mal. Ja. Dann gibt's viele neue ausgeliehene Spanier und der und hier ist unzufrieden und da, und das passt alles noch nicht so richtig zusammen. Und die hatten sich gefangen, hatten auch eine geile Serie gespielt dann und wieder einigermaßen vernünftigen Fußball Ende des letzten Jahres. Und jetzt aber der Einbruch, und die sind auch so eine richtige Lösung, haben sie noch nicht.
Das ist erstmal etwas, was ich als Werder-Fan gerne höre. Ja?
Dann hat sich noch der Torwart verletzt jetzt auch. Ja, das heißt, die spielen entweder mit Blaswig Nummer 2 und sind noch auf der Suche nach einem neuen Keeper. Also, ich sag mal, das ist ein Moment, im Moment, die sind nicht viel stabiler jetzt als vor dem Duell in der Hinrunde.
Und wir sind
das legendäre 3-3, Entschuldigung.
Ja. Ja, ne, und wir sind nach wie vor eine von den Mannschaften, und das hat sich jetzt gegen Dortmund und Frankfurt auch gezeigt, die tendenziell lieber gegen Mannschaften spielen, die auf dem Papier der klare Favorit sind.
Ja.
Ja, und auch in der Spielanlage ein Selbstverständnis an den Tag legen, und das wird sich bei Leverkusen trotz der schlechten Leistung in Piräus auch gegen Werder nicht ändern, indem sie das Selbstverständnis haben, das Spiel machen zu wollen und den Ball haben zu wollen. Ja. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt und merke, wie im Delulu-Siegert schon wieder die Hoffnung aufkeimt, Stichwort Löwenzahn. Aber da eine Überraschung, wenigstens einen Punkt zu holen, wäre, glaube ich, ein weiterer Achtungserfolg und Dünger auf das kleine Pflänzchen, oder?
Ja, richtig. Und es kommt uns wieder entgegen, das meinten wir ja auch schon nach Augsburg kurz vor Weihnachten, ne, dass jetzt Gegner kommen, wo die Rollenverteilung wieder anders ist, ne, wo wir der Underdog sind. Und das hat uns natürlich sehr gut in den Kram gepasst jetzt auch, wie wir ja eben ausführlich besprochen haben. Und ich denke, ähnliche Szenarien könnten sich da auch in Leverkusen auftun. Die wollen den Ball haben, ne?
Ja.
Die haben Spieler, Alex Garcia und so, das ist ein Ballschlepper, der die Dinger, wie früher Chaka, ne? Der die Dinger verteilt und so weiter. Die haben, das ist keine Umschaltmannschaft, die uns auskontern, und auch keine Mannschaft, die ein in sich geschlossenes, funktionierendes Pressing spielt, sondern da ist viel Stückwerk, viele Wechsel in ihrem Line-up, in ihrer Aufstellung. Nach dem letzten Spiel beschwerten sich Andrich und Hühlmann, der Trainer, dass der eine Teil der Mannschaft hat die Taktik gespielt und der andere Teil der Mannschaft hat die Taktik gespielt.
Mhm.
Während der 90 Minuten gleichzeitig. Also da ist vieles durcheinander. Und wenn wir es da wieder schaffen, gut zu pressen und in der Mitte Justin auf den Weg zu schicken, zum Beispiel. Und solche Situationen könnten gut entstehen, wenn wir die anlaufen. Dann sehe ich uns da zumindest in einer guten Ausgangsposition.
Ja, aber nichtsdestotrotz, es bleibt dabei, Leverkusen offensiv trotz allem sehr stark, ne? Ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr Konzentration in die Defensive bekommen, wenn ich auf die ersten beiden Tore von Frankfurt gucke, eigentlich auf alle drei Tore von Frankfurt gucke, dann wird es darauf ankommen, mal ein bisschen länger mit dem Kopf auch in der Sache zu sein und auch von Sekunde eins an. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Ich überlege gerade, weil das ist jetzt ehrlicherweise auch mit dem, was wir jetzt in dieser gesamten Folge eigentlich besprochen haben, für mich der spannendste Punkt. Ich würde mich unheimlich dafür interessieren, wie deine oder was du glaubst, was Steffen macht, was dann ja irgendwo immer auch mit einfließen lässt, wie wir es gerne hätten. Aber lass uns doch mal mit Rate die Aufstellung weitermachen.
Ja, können wir machen. Also, gegen Dortmund und Frankfurt war es ja die identische Elf.
Genau.
Ne? Neues System und zwei Stürmer, klassische Stürmer, Ginma und Grüll.
Ja, genau.
So. Alles andere haben wir ausführlich besprochen mit Schmied dahinter und dem Block dahinter. Ich glaube, dass sich an dieser Grundordnung nichts ändert. Wir werden weiter 3-5-2 spielen mit dem Vorteil, wir haben unseren Capitano hinten in der Mitte, mit dem Nachteil, wir müssen noch den richtigen Platz für Bangula finden zum Beispiel. Ja, so. Aber ich glaube, Bangula trotz des starken Impacts gegen Frankfurt, ich glaube nicht, dass er starten wird, weil das einfach vom Setting her nicht ideal ist für ihn. Ich glaube, er kriegt seine PS besser auf dem Rasen, wenn er später als Joker kommt. Deswegen, ich glaube, wir haben keine Ausfälle, ne? Und keine Sperren und so, gar nichts.
Bislang nicht. Allerdings, PK vor dem Spiel ist ganz in Worum Podcast-Tradition morgen.
Ja, okay. Und ist ja, wer weiß, was mit Romano ist. Aber wenn alles so bleibt, sage ich, 10 von 11 Starter bleiben gleich.
Ja.
Und vorne stürmt Milosevic von Anfang an für Gröll neben Ginma.
Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es so kommt. Ich bin schon die ganze Zeit im Kopf am Rumwerkeln, was irgendwie eine sinnvolle Struktur wäre, um sie doch irgendwie alle mit einzubauen. Ich scheitere dran. Also, ich glaube deshalb auch, dass Gröll rausrotieren wird, denn er war gegen Frankfurt nicht stark und im Gegensatz dazu sind mit dem Bangula und Milosevic zwei Spieler auf den Platz gekommen, die gezeigt haben, wir würden aber gerne mal von Anfang an dürfen. Deswegen bin ich am Ende wahrscheinlich dann bei dir. Ich glaube auch, dass du einen Jinma nicht rausnehmen kannst und Jinma war auch gut.
Und er ist ist halt auch eine Waffe, ne, gegen Andrich und diese Leute. Wenn du den Ball eroberst, schnell umschaltest, dann ist er unsere Waffe. Ja. Den würde ich auf gar keinen Fall rausnehmen. Ja. Ne?
So, und ich habe halt noch mal überlegt, aber da ist zu viel Tollkühnheit mit drin. ob nicht eventuell irgendwann doch wieder auch die Viererkette auf dem Papier steht und da er sich dann traut, mit Koulibaly außen zu spielen. Ne, weil das hat man jetzt, man hat zumindest schon mal einen Anflug gegen Frankfurt gesehen, wie das aussähe. Da war Koulibaly auch richtig, richtig mutig, muss man auch sagen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt diese Struktur wieder kaputt macht. Deswegen Nein. glaube ich, dass die Aufstellung ja. genauso aussehen wird, wie du es gesagt hast. Dann bliebe uns in der Tat nichts anderes übrig, als noch zu sagen, was wir glauben, wie es ausgeht.
Ey, keep it simple. Jetzt nicht wieder rumexperimentieren, sondern jetzt erstmal das weiter verbessern, was funktioniert hat. Und der Mannschaft die Sicherheit geben. Und Bangula ist für mich beim Leverkusen-Spiel der Mann, der kommt für Justin, wenn Justin schon zweimal getroffen hat.
Ja. Dein Wort und in Gottes Ohr.
Dann die Räume hat und noch einen Satz sage ich, und das werden wir beobachten, da würde ich fast drauf wetten, was uns auch helfen wird, schon in Leverkusen, dass wir mit Milosevic auch die Möglichkeit haben, die Bälle mal wieder hoch rauszuhauen. Mhm. Ja, dass wir nicht immer spielen müssen und locken müssen mit allem Risiko, sondern im Zweifel auch mal einen langen Ball einstreuen können, weil Milosevic ist kopfballstark, der holt so einen Kopfball und kann dann vielleicht sogar Jinma auf die Reise schicken. Das ist, glaube ich, sogar eher noch eine zusätzliche Option, die uns besser macht. Und du fragtest nach meinem Tipp, ne? Mhm. Ey, ich war immer recht vorsichtig in den Spielen jetzt davor. Ich sage, wir gewinnen in Leverkusen.
Okay.
Ja, wir gewinnen in Leverkusen, weil wir die jetzt in ihrem schwächsten Moment gerade kriegen und weil wir gerade einen starken Moment haben. Und glaube ich, wir gewinnen das Ding 2-1.
Dann muss ich meine moderative Überleitung hin zu meinem Tipp komplett umbauen, denn eigentlich hätte die begonnen mit, ich glaube, ich bin mal mutig und tippe auf Unentschieden. deswegen, der Siegert geht eher den vorsichtigeren Weg. Und ich glaube, dass das Ding mit viel Hoffnung in meiner Stimme 2-2 ausgeht.
Selbstbewusstsein kennt ihr nicht, erkläre ich euch.
Ja. Muss man mir dann wahrscheinlich auch noch ein zweites und ein drittes Mal erklären, aber es ist, wie es ist.
Ich nehme auch deinen Tipp. Sehr, sehr gerne.
Am Ende dann wahrscheinlich wirklich. Aber, und du weißt ganz genau, deinen Tipp fände ich deutlich schöner in der Realität. Ist ja klar.
Ey, und wer da kommt wieder irgend so ein Fugenkratzer, irgend so ein Kercher. Ja, dann.
Der Glyphosat-Bomber.
Ja. Ey, wenn wir Glyphosat überleben als Löwenzahn, dann passiert
uns
nichts
mehr passieren, genau. Ja. Das perfekte Schlusswort, ihr Lieben. Wir ziehen jetzt hier einen Strich, wie der Siegert so gerne zu sagen pflegt. Jetzt haben wir auch schon fast anderthalb Stunden voll, deswegen hopp, hopp, ab ins Bett. Wir haben heute Mittwoch, das heißt, ihr habt noch ein bisschen bis zum Wochenende. So ihr das denn hier nicht nah am Wochenende hört, dann habt ihr es natürlich nicht mehr weit, haha. 15:30 Samstag in Leverkusen. Und wir hoffen, dass es so kommt, wie Thomas es prophezeit hat. Und bis dahin gilt es noch, viele Daumen zu drücken. Deswegen, ich fange jetzt gleich damit an. Mein Freund, wir schnacken auch off the mic nochmal bilateral. Ich wünsche dir viel Spaß am Freitag am Millerntor und ihr da draußen kommt gut durch die Woche und dann schön ins Wochenende. Dann drücken wir die Daumen für Samstag und in diesem Sinne einen schönen Tag noch.
Gute Woche, gutes Spiel. Danke fürs Hören, ihr Lieben.
Ciao.
Kennt ihr nicht, erkläre ich euch. Ne? Das war übrigens Name meines 16-teiligen Aufklärungsserienvideos. Für Bremer Bildungssinn.
Lauft! Lauft! Tschüss! Ciao!